Leid und Kummer, Strafe oder Hilfe? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute in der nächsten Stunde in der Alltagswerkstatt, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen. Ich bin Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Keiner von uns, also wirklich keiner, will leiden. Und Kummer versucht man am besten gleich so schnell wie möglich wieder aus dem Weg zu gehen oder loszuwerden. Und dennoch, liebe Zuhörer, wo man hinblickt, ob in unseren eigenen kleinen Lebenskosmos oder hinaus in die Welt, bedrängen uns Kummer und Leid. Menschen sind geplagt von sorgenvollen Gedanken, von Ängsten und Nöten. Ja, sie rauben uns den Schlaf, sie beeinträchtigen unser Leben, machen manch einen sogar lebensunfähig und ziehen sich durch unseren Alltag. Ob es nun Kleinigkeiten sind, wie der verpasste Bus und die Sorge, nun zu spät zu kommen, oder schwerste Lebensschicksale. Die Seele ist betrübt, die Gedanken kreisen, das Gefühlskarussell läuft. Wie von alleine, so scheint es. Und so mancher Mensch fragt sich, womit habe ich das verdient? Sogar die Frage kommt, warum immer ich, und hört das denn nie auf? Leid und Kummer scheinen zu den Selbstverständlichkeiten des menschlichen Lebens zu gehören. Sie werden hingenommen. Die Heilige Schrift dagegen sagt uns, ruft uns auf, sorgt euch nicht, sorgt euch um nichts, steht dort, so schreibt es der heilige Paulus. Ja, als junger Mensch sagt man da, okay. Als Älterer würde man sagen, nun gut, aber wie kann das gelingen? Wie kann ich lernen, da umzudenken und hinzukommen zu diesem sorgt euch nicht, also auch hin zu Gott? Ja, gar meinen Blick auf die Dinge zu verändern. Wir wollen heute in der Alltagswerkstatt an dem Werkstück Leid und Kummer arbeiten mit der Frage Strafe oder Hilfe. Und wie immer sind Sie auch eingeladen, mitzuarbeiten in der Alltagswerkstatt und dann später auch anzurufen. Und wir wollen heute nach Wegen suchen, das Bestmögliche aus Kummer und Leid in unserem Leben zu machen. Und dazu gibt's wieder Denkanstöße von meinem Gast, Dr. Jakob Derbolowski, und aus der Psychopädie. Er ist Arzt und Psychotherapeut. Er ist Leiter der privaten Akademie für Psychopädie. Und die Psychopädie, das ist eine Methode zur Selbsthilfe, so könnte man sagen, die mit pragmatischen Denkanstößen dazu anleiten möchte, gesund und friedfertig mit sich selbst, mit seiner Umgebung und auch mit Gott und der Welt umzugehen, hin zu Lebensfreude und Lebenslust. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich meinen Gast, Dr. Jakob Derbolowski, Autor des Bestsellers Liebenswert bist du immer, so schützen Sie Ihre seelische Gesundheit. Herzlich willkommen, Herr Dr. Derbolowski.
Grüß Gott, Frau Böhler.
Die Überschrift scheint auf den ersten Blick eine etwas seltsame Frage, nämlich Leid und Kummer, Strafe oder Hilfe?
Das ist ganz richtig, weil die Frage stellt man eigentlich normalerweise nicht, denn normalerweise erleben wir ja Kummer oder Leid oder Schmerz als etwas uns Beeinträchtigendes, also als etwas Negatives. Und negative Dinge, da kann man sich natürlich fragen, wieso, wie Sie ja schon gesagt haben, warum ich, womit habe ich das verdient, wieso habe ich ein Leben, das so belastet ist an der Stelle, ja, das ist das Naheliegende. Die Frage, ob es auch andere Sichtweisen gibt von solchen Dingen, das ist das, was wir hier mit auf unsere Werkbank sozusagen nehmen. Weil die Frage ist, wenn man sich bedrückt fühlt im Leben oder belastet fühlt, insbesondere wenn es über Gebühr ist oder erscheint, ist ja nicht etwas, was dazu führt, dass man nun fröhlich und zuversichtlich seinen Gott lobt und sagt, alles wunderbar, sondern es ist ja eher so, habe ich Schuld auf mich geladen, bin ich ein Versager, kriege ich das nicht richtig hin, oder habe ich vielleicht mich nicht sozusagen an die Spielregeln, an die Gebote gehalten? habe ich zu viel über die Stränge geschlagen und muss ich jetzt dafür die Rechnung bezahlen? Ist das eine Quittung? Ja, also die Frage zum Beispiel, habe ich Kummer und Leid, weil ich so sündig bin? Das sind ja alles Fragen, die näher liegend sind als die Frage, welchen Sinn hat das Ganze eigentlich, wenn ich es im Hinblick auf Entwicklung und Aufbau betrachte.
Was mich dabei immer wieder erstaunt oder ich auch beobachte, ist, es gibt Menschen, die gehen leichter um, gerade auch mit Schicksalsschlägen oder mit Dingen wie der Bus ist weggefahren, und andere Menschen nehmen sich das unwahrscheinlich zu Herzen. Da schlägt es total ein in ihrem Leben.
Naja, wissen Sie, die Sichtweise von Gegebenheiten des Lebens hängt ja von vielen Faktoren ab.
Also, von welchen?
Na, zum Beispiel von der aktuellen Situation, in der ich mich befinde. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich sehr überfordert fühle von dem, was bisher war oder am Arbeitsplatz oder sonst wo, und jetzt will noch jemand was von mir, dann wird mein Umgang mit diesem Anliegen des anderen oder der anderen von mir ganz sicher anders aufgenommen werden und anders beantwortet werden, als wenn ich aus einem erholsamen Urlaub gerade zurück bin und mich darauf freue, wieder anzupacken. Das heißt also, es hängt sehr davon ab, in welcher Situation uns was trifft. Dazu kommt aber auch, welche Haltung ich habe zum dem Leben gegenüber. Es gibt ja viele Menschen, die sind der Meinung, dass das Leben eine Prüfung ist, dass das Leben etwas ist, was nicht so sehr mit Freude verbunden ist, sondern mit Mühsal, nicht im Schweiße eures Angesichtes und so weiter, sollen wir unser Leben führen. Da ist nicht so die Sichtweise, dass das Leben vielleicht dazu da sein kann, uns Fröhlichkeit und Freude an der Bewältigung der Aufgaben mitzugeben. Das ist eine andere Sichtweise. Und dann kommt natürlich noch viel mehr dazu, denn es kommt ja zum Beispiel auch dazu, welche Ziele habe ich eigentlich für mein Leben? Was denke ich, was macht den Sinn aus? Ja, wenn ich eben das Gefühl habe, den Sinn macht aus, dass ich mit Leidensmiene durchs Leben gehe, ja, weil dann wirke ich demütig oder so etwas und mache das Beste aus meinem Leben, dann werde ich mit den Dingen anders umgehen als andere Menschen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, Schmerz ist etwas, was ich brauche und was ich haben will. Das gehört zu mir und zu meinem Leben. Ja, und wenn sie denen den Schmerz nehmen, sind die ganz unglücklich. Das heißt also, hier ist die Frage, wie ist meine persönliche Ausrichtung?
Das ist jetzt aber sehr schwer nachzuvollziehen, Herr Dr. Derbolowski, dass es Menschen gibt, die sagen, Schmerzen gehören zu meinem Leben. Welche Art von Schmerzen meinen Sie? Meinen Sie körperlichen Schmerz?
Jede Art von Schmerz, aber vor allen Dingen körperlichen Schmerz. In der Praxis.
Aber resigniere ich denn nicht, wenn ich sage, das gehört zu mir, dass ich dann erst gar nicht dagegen angehe, vielleicht zum Arzt zu gehen und nach den Ursachen des Schmerzes zu suchen?
Also ich finde das doch positiv. Sie haben die Möglichkeit zu sagen, Schmerzen sind positiv. Ich wollte gerade bringen aus der Praxis, zum Beispiel gibt es Menschen, die sich körperlich verletzen, die sich Schmerz zufügen, um sich zu spüren. Ja, das wäre also, wenn jemand diese Haltung hat, darüber kann man nun unterschiedlicher Meinung sein, ob das gut ist oder schlecht oder krank oder gesund. Aber wenn jemand diese Haltung hat und Sie nehmen ihm den Schmerz, dann wird er Ihnen sagen, jetzt spüre ich mich nicht mehr und das ist nicht gut. Okay? Das heißt also, hier besteht durchaus die Möglichkeit, dass jemand sagt, Schmerz ist Bestandteil von mir und gehört zu meinem Leben und ich möchte ihn nicht missen. Ja, vielleicht sagen Sie, also mir geht das da ganz anders, wenn ich Schmerzen habe, dann gehe ich zum Arzt und will ihn loswerden.
Es stimmt ja, in gewisser Weise stimmt es, wenn wir uns tatsächlich ja verletzen oder im Körper etwas nicht in Ordnung ist, dann haben wir Schmerz und der Schmerz signalisiert uns, da ist etwas innerlich und du musst handeln, Mensch.
Ja, das ist jetzt die Sicht, die Sie sagen.
Genau.
Und wenn aber jemand sagt,
Schmerz positiv.
Wenn aber jemand sagt, da habe ich Schmerzen, ich lebe, ja, dann wird er doch nicht sagen, da musst du handeln und musst ihn wegmachen, sondern wird er sagen, also ist schön, dass ich ihn habe und ich möchte ihn auch weiter behalten. weil sonst lebe ich nicht. Verstehen Sie, das mag uns ein bisschen komisch vorkommen, weil wir selbst vielleicht eine andere Haltung haben. Nur ganz absolut zu sagen, das ist immer schlecht, ist nicht, sicher nicht richtig. Okay? Das ist nachvollziehbar.
Es ist nachvollziehbar, besonders werden sich, wenn auch schwierig, und ich könnte mir vorstellen, viele unserer Hörer sind ja Dauerschmerzpatienten, die auskuriert sind, wo man versucht, Schmerz zu mildern.
Ein schreckliches Wort, ja, aber gut, auskuriert meine ich. Ist okay.
Ja,
well. Sagen wir ja so, es ist Sprachgebrauch, trotzdem ist es schrecklich.
Es geht mir jetzt darum, dass Sie einfach auch dann lernen müssen, mit Ihrem chronischen Schmerz zu leben als etwas, was zu Ihrem Leben gehört. Und sicherlich ist es auch so mit Schicksalsschlägen, wenn ich vielleicht ein Kind verloren habe oder sonstige Schicksalsschläge, die mein ganzes Leben umgeworfen haben, die mich körperlich beeinträchtigen, ich meinen Lieblingsberuf nicht mehr ausüben kann, wenn auch innerer Schmerz sich auf mein oder Kummer und Leid auf mein Leben legen, wo ich sage, das gehört zu meinem Leben.
Naja, in dem Moment, wo ich sage, das gehört zu meinem Leben, ist es ja nichts, was mich belastet. Mhm. Sondern sage ich, das ist so. Also zu meinem Leben gehört eben auch, dass ich meinetwegen rote Haare habe.
Oder keine.
Oder keine. Also wie auch immer Sie möchten.
Ja. Mhm.
Ja, das, was ich damit sagen wollte, ist ja eigentlich nur deutlich machen, dass, wie wir Dinge sehen, hängt von so vielen Faktoren ab. Und die sind ganz individuell. Das heißt, man kann nicht sagen allgemein, das ist so, sondern man kann sagen, und in der Konstellation ist es vielleicht richtig und ist so. Ja? Des einen Freud, des anderen Leid, heißt es im Volksmund.
Erlauben Sie mir noch mal die Frage, was macht denn nun auch meine Sichtweise aus, Herr Dr. Derbolowski?
Naja, die Sichtweise macht aus, welche Haltung ich zum Leben habe.
Mhm.
Die Sichtweise macht aus, welche Haltung ich zu Gott habe. Die Sichtweise macht aus, wie es mir aktuell zum Zeitpunkt, wo ich es erlebe, geht. Ob ich mich gefordert oder überfordert fühle und so weiter. Und die Sichtweise macht natürlich aus, wo ich hin will. Also wenn ich zum Beispiel sage, es ist ein Leid, dass ich nicht draußen im schönen Wetter sein kann, weil ich jetzt lernen muss für diese Prüfung, ja, dann ist das schon irgendwo ein Leid, aber zugleich ja auch etwas, das ich in Kauf nehme, weil ich etwas Besseres bekomme.
Mhm.
Nämlich die bestandene Prüfung, weil ich gelernt habe und nicht in der Sonne war.
Und wenn wir Sichtweise übersetzen und sagen, das ist eine bestimmte Position, mit der ich auf eine Lebenssituation schaue, die verändert sich ja, meine Position.
Ja.
Das Leben geht weiter.
Ja.
Was kann ich dazu beitragen, meine Sichtweise zu verändern oder zu gestalten? Wo bin ich als Mensch da gefordert?
Ja, die Antwort ist relativ einfach. Sie müssen nur Ihre Position oder Ihren Standpunkt verändern. Ja, wenn
Liebe
Sie,
Zuhörer, das hört sich doch wirklich einfach an. Und dennoch kennt jeder von uns Menschen, wo es nicht zu gelingen scheint.
Ja, es fällt uns schwer.
Mhm.
Und warum fällt es uns schwer, unseren Standpunkt zu ändern? Weil wir von unserem ersten Standpunkt ja schon der Meinung sind, dass es eh der beste ist. Also warum soll ich da über einen anderen Standpunkt nachdenken oder was anders machen? Ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Ja, was ja auch richtig ist, mal primär, aber keine Bewegung zulässt. Okay, das heißt also, erst wenn wir Konflikte haben, wenn wir sehen, damit kommt man nicht durch oder und so weiter, dann ändern wir unseren Standpunkt. Und unseren Standpunkt kann man auch anders bezeichnen als unsere Betrachtungsweise. Schauen Sie, so schwer fällt das gar nicht, wie Sie den Eindruck haben. Denken Sie an die Geschichtsschreibung. Wenn wir Geschichte betrachten, dann stellen wir fest in den Geschichtsbüchern, in der Schule, dass von Jahr zu Jahr, nein, das ist, stimmt nicht, aber von Jahrzehnt zu Jahrzehnt vielleicht, die Betrachtungsweise vorher geschehener Dinge aufgrund politischer oder politischer Wünsche oder wissenschaftlicher Erkenntnisse, sehen wir plötzlich das Geschehen von vor 50 Jahren in einem anderen Licht. Okay? Und da ändern wir ja unsere Sichtweise, weil wir neue Fakten haben. Auf der anderen Seite, so im Alltag ist es eben, je älter man wird, desto schwerer ist es, seine Sichtweise zu ändern. Je älter man wird, desto mehr hängt man an seinen Erfahrungen und das, was man erlebt hat, und ist der Meinung, das weiß ich, das ist so, das war allweil so, also wird es auch allweil so sein.
Das stimmt. Das war jetzt bayerisch. Es wird immer so sein.
Ah ja. Und da ist keine Bewegung drin, außer, und jetzt kommt natürlich was Interessantes dazu, wenn ich diese Haltung beibehalte und es tut ziemlich weh, also es ist, bereitet mir einen Kummer, dann vielleicht werde ich gewillt sein, meinen Standpunkt zu verlassen und eine andere Sichtweise einzunehmen. Nun erscheint das mit der Sichtweise ja vielleicht etwas kompliziert und vielleicht sollte man da das eine oder andere Beispiel bringen. Ja, soll ich?
Ja. Ja, gerne.
Denken Sie zum Beispiel Folgendes. Ich habe eine Münze in der Hand, ein Geldstück. Dann kann man sich fragen, wie viele Betrachtungsweisen dieses Geldstücks gibt es? Nun, dann werden Sie sagen, also mindestens drei. Nicht? Man kann die Vorderseite betrachten, man kann die Hinterseite betrachten, man kann die Dicke betrachten. Und Sie werden zustimmen, es gibt auch noch viele andere, nämlich aus welchem Metall ist das, wie ist das zusammengesetzt und, welche Temperatur hat es. Also es gibt praktisch sehr, sehr viele Betrachtungsweisen. Wenn Sie jetzt aber wissen wollen bei diesem Geldstück, was es wert ist, dann werden Sie sich mit dem Aspekt oder der Seite beschäftigen, wo der Wert draufsteht. Und wenn Sie wissen wollen, ob es durch einen Schlitz passt, dann beschäftigen Sie sich mit dem, wie dick es ist. Und wenn Sie wissen wollen, meinetwegen aus welchem Land es kommt, dann gucken Sie die andere Seite an. Und jeweils, ich nehme also wieder das erste Beispiel, wenn Sie den Wert wissen wollen, dann interessiert Sie gar nicht, aus welchem Land das kommt oder ob das durch den Schlitz passt. Das ist zwar da, aber Sie betrachten den Aspekt oder die Seite, die Ihnen im Augenblick für Ihre Ziele nützt. Und sehen Sie, das ist so, wie es im Leben überhaupt ist. Es gibt eigentlich kein Verhalten, es gibt keinen Gegenstand, es gibt nichts, das nur eine Betrachtungsweise zulässt. Und Sie wissen auch zum Beispiel, jeder Mensch sieht die Menschen sehen bestimmte Dinge ganz unterschiedlich. Bei Kunst. Der eine findet es schön, der andere findet es nicht schön.
Man macht sich sehr deutlich, ne? Ja. Oder Lebensanschauungsfragen, ja.
Ja, Und die Frage ist, und da, deswegen bringe ich das auch so deutlich, die Frage ist, habe ich die Möglichkeit, und das mit Ja zu beantworten, habe ich die Möglichkeit, die Sichtweise oder die Betrachtungsweise zu nehmen, die mir nützt? Und die Antwort heißt ja. Das ist ein sinnvolles Leben. Also stellt sich zum Beispiel auch die Frage bei Kummer und Leid, Strafe oder Hilfe, wie ist meine, für das, was ich will, meine Betrachtungsweise? Was nützt mir für meine Ziele? Und stellen Sie sich vor, Sie haben das Gefühl von sich, dass Sie ein sündiger Mensch sind. Dann wissen Sie, dass Sünde ja gesühnt werden kann. Mhm. Also stellen Sie sich vor, Sie haben jemand oder jemand hat einen anderen beklaut, nicht wahr? Und nun ist er erwischt worden. Das ist eine Sünde. Mhm. Okay? Nehmen wir es mal so ganz weltlich. Ja. Und jetzt kommt er vor Gericht und kriegt eine Strafe, muss also meinetwegen ein paar tausend Euro bezahlen. Und wenn er das bezahlt hat, ist das Ding erledigt. Dann hat er sozusagen diese Sünde gesühnt. Okay?
Also die hat die Konsequenzen dafür getragen.
Ja, er hat den Ausgleich sozusagen. Das heißt, wenn ich also das Gefühl habe, ich habe mein Leben gesündigt, dann kann es eben so sein, dass ich, wenn Kummer auf mich trifft oder Leid, das Gefühl habe, das ist jetzt gut, weil es gleicht meine Sünde aus und ich komme nachher wieder in diesen Nullzustand. Okay?
Ich bin noch dabei.
Das ist ja auch so eine Sache. Schauen Sie, als Arzt frage ich mich manchmal, warum manche Patienten gar nicht zufrieden sind, wenn man eine Behandlungsmethode vorschlägt, die gar nicht schmerzhaft oder unangenehm ist. Da gibt es viele, die dann sagen, ja, das wirkt doch gar nicht. Tatsächlich wirkt es natürlich schon, nur es wirkt nicht als Sühne für Schuld. Ja, das heißt, wenn jemand der Meinung ist, was ich als Christ nicht bin, aber wenn jemand der Meinung ist, dass er schuldhaft seine Krankheit verursacht hat, dann ist natürlich klar, wenn er jetzt eine Strafe auf sich nimmt, dann würde die das ausgleichen nachher, nicht wahr? Und jetzt kommt er zu einem Arzt und der gibt ihm Medikamente oder eine Behandlung, die gar nicht wehtut, die also gar nicht als Strafe empfunden wird. Dann kommt es nicht zu dem Ausgleich. Das heißt, es werden vielleicht die Beschwerden weggehen, aber der Betreffende fühlt sich nicht erleichtert. Sein Problem ist nicht gelöst. Und deswegen muss man auch als Arzt manchmal erst lernen, dass es für manche Menschen ganz wichtig ist, dass die Arznei bitter ist. Ja, dass es nicht so wohlgefällig ist, was man da bekommt, um das zu lösen. Das hängt dann davon ab, wie der betroffene Patient die Situation für sich sieht. Okay? Wenn jemand natürlich die Krankheit nicht als Strafe sieht, dann ist auch das Thema bittere Arznei eigentlich nicht auf dem Tapet, ja? Leuchtet ein.
Also leuchtet ein, finde ich jetzt auch interessant im Hinblick, wenn Menschen schuldig geworden sind und ihre Schuld vor Gott tragen zur Beichte. Da sagen ja auch viele, das war jetzt richtig gut, und manche können einfach nicht verstehen, dass Jesus am Kreuz für meine Schuld ja schon eingestanden ist und sie sozusagen den Ausgleich geschaffen und gesühnt hat.
Ja, das ist jetzt ein weiteres komplexes Thema, das vielleicht hier uns
aber dennoch,
das eröffnet.
Finde ich jetzt mit dem menschlichen Schmerz und dass die Behandlung auch auf dem körperlichen ja nicht immer Leid wehtun muss und was wir da für eine Denkweise haben. Aber kommen wir, Leid und Kummer, unser Thema heute in der Alltagswerkstatt, Strafe oder Hilfe mit Dr. Derbolowski. Waren Sie mit Ihren Gedanken soweit am Ende?
Ja.
Waren Sie am Ende?
Am Ende nicht, aber das war mal so weit, dass man...
Genau, wir haben noch ein paar Minuten. Ich kann schon noch mal das Hörertelefon vielleicht ansagen, liebe Zuhörer. In der Alltagswerkstatt ist es ja üblich, dass Sie mitarbeiten. In der Alltagswerkstatt bringen wir Belastendes und was schwierig ist, sozusagen auf den Tisch, benennen das, beleuchten das mit unserem Fachmann, mit Dr. Derbolowski, und dann suchen wir auch mit Ihnen zusammen nach Lösungen, wie wir diese Baustelle vielleicht auch gemeinsam beseitigen können oder auch damit klarkommen können. Ja, wie arbeiten Sie mit an unserem Werkstück Leid und Kummer hin zu neuen Wegen, Leid und Kummer zu bewältigen? Die Rufnummer, das ist die 089 517 008 008. In der Regie ist Frau von Stauffenberg. Sie nimmt gerne ihre Anrufe entgegen. 089 517 008 008. Welche Rolle spielt denn, Herr Dr. Derbolowski, bei der Art der Betrachtung, bei der Betrachtungsweise auch meine innere Haltung, also vielleicht auch so eine Haltung der Dankbarkeit zum Beispiel?
Na, wenn ich eine Haltung der Dankbarkeit habe, dann ist alles positiv. Okay, wenn ich sage, ich bin dankbar an allen Dingen, dann habe ich diese Problematik ja an der Ecke nicht? Sondern dann sage ich ja natürlich, das, was ich jetzt als Kummer und Leid habe, dient mir. Und jetzt kommen Sie wieder zu der Trennung, dass Sie sagen können, wenn jemand sagt, ich kann damit Schuld abtragen, dann bin ich auch wieder dankbar, ja? Wenn ich aber sage, es dient mir für was anderes, bin ich auch dankbar.
Mhm. Und aber kann ich denn dankbar sein, wenn ich jetzt vielleicht auch den Sinn überhaupt nicht in dem verstehe, was mir Kummer und Leid verursacht hat, wenn jetzt etwas aus Fremdverschulden passiert ist und mein Kind ist tot, das Allerschlimmste, oder?
Das ist so eine Sache mit der Frage, kann ich dankbar sein? Sie ist einfach zu beantworten, selbstverständlich kann ich. Ich kann für alles dankbar sein, auch Ihrem schlimmsten Fall. Nur gelingt es mir, das ist eine ganz andere Frage. Gelingt es mir, für Dinge dankbar zu sein, deren Sinn und Kontext ich nicht verstehe? Ich glaube, da ist schon ein ganz gehöriges Gottvertrauen notwendig, um dann zu sagen, wie Hiob, auch das nehme ich aus Gottes Hand. Vielleicht noch einen anderen Aspekt, den man nehmen kann. Was ist denn der Gegenpol von Kummer und Leid? Und da kann man sagen, dass sich wohlfühlen, denke ich mal, wäre ein Gegenpol. Aber nun könnte man genauso gut fragen, ist sich wohlfühlen eine Strafe oder eine Hilfe? Ja, ist das nicht auch ein Kummer?
Also für manchen ist es sicherlich auch ein Hindernis, also eine Strafe, weil wenn ich mich wohlfühle, werde ich auch nicht aktiv.
Dann ist es eben langweilig, wenn man es genau guckt.
Ja.
Okay?
Aha, ja.
Das heißt also, das Wohlfühlen als Gegenpol zu Kummer und Leid ist vielleicht gar nicht das Erstrebenswerte. Okay? Mhm. Also diese Punkte, diese beiden Pole mal zu sehen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und sich über diese Sichtweise auseinanderzusetzen. Also zum Beispiel die Frage, die Sie gestellt haben, womit habe ich das verdient? Da kann man natürlich sagen, weil ich ein so entwicklungsfähiger Mensch bin. Natürlich wird sich das nur zum Ausdruck bringen, wenn ich weiß, dass Entwicklung ja nicht ohne Druck oder Schmerz oder auch Verzichtsleistung möglich ist. Okay? Also das wären so zum Beispiel Überlegungen, die anders sind. Ein Samuel Smiles hat gesagt, das Leid ist von der einen Seite betrachtet ein Unglück und von der anderen Seite betrachtet eine Schule. Ja, ist wieder ein anderer Aspekt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das Leid, was ich habe, dient dazu, mich meiner Bestimmung gemäß oder meinen Vorgaben gemäß zu entwickeln, es hilft mir, das zu leichter zu machen, dann entsteht natürlich in mir auch eine Dankbarkeit.
Danke. Jetzt möchte ich die ersten Hörer bitten, mitzureden in unserer Alltagswerkstatt mit dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski. Unser Werkstück heute, wir sprechen über Leid und Kummer, Strafe oder Hilfe. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Frau Eicher aus dem Berchtesgadener Land. Grüß Gott, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe gerade Ihre Sendung gehört und da habe ich das besonders empfunden, diesen Standpunkt zu ändern. Und der Standpunkt ist bei mir so, ich habe einen Mann, der Hirninfarkt, Herzinfarkt, alles einigermaßen gut überstanden hat und immer wieder zu der Zigarette greift. Das ist ein ganz schlimmer Streitpunkt bei uns. Und das bringt irgendwie keine, ja, Liebe ist da, freilich, aber nach 45, 47 Jahren, aber es steht immer im Raum. Und das ist unmöglich. Also irgendeiner muss einen Standpunkt ändern. Er kann es wahrscheinlich nicht, weil das eine Sucht ist. Und ich selber, habe auch zu tun damit. Gibt es da eine Möglichkeit?
Ja, sehr, sehr schöne Frage. Natürlich eine schwierige Situation, aber eine schöne Frage, denn die Frage hat zum Hintergrund, kann man einen anderen Menschen ändern?
Ja.
Und da haben Sie ja schon die Schlussfolgerung gezogen. Also ich habe festgestellt, das habe ich jetzt 47 Jahre versucht, das funktioniert nicht.
Ja, und jetzt besonders gut. In der Krankheit, genau.
Natürlich. Und da haben Sie festgestellt, das funktioniert nicht. Und da gibt es eine einfache Regel. Wenn was nicht funktioniert, was muss man dann tun?
Stehen lassen.
Mach was anders.
Ja.
Okay? Das heißt also zu sagen, so
wie... Zuschauen, wie er sich selbst mordet.
Das ist jetzt eine Schlussfolgerung, die Sie ziehen.
Ja.
Denn Sie wissen natürlich gar nicht, ob er sich damit mordet oder ob das sich Morden für ihn vielleicht seine Lebensaufgabe ist. Sie können jedenfalls nichts dran ändern. Okay?
Nein.
Und wenn Sie nichts dran ändern können, dann können Sie aber bei sich vielleicht was ändern.
Ja, das meine ich.
Indem Sie eben zum Beispiel sagen, so ist er und das ist sein Leben und er ist erwachsen und volljährig und er wird wissen, was er tut.
Ja, ja.
Und wenn er Hilfe haben möchte, wird er sich schon an mich wenden.
Ja, dass man das stehen lässt einfach. Und
richtig.
Versucht selber sein Leben so gut wie möglich zu machen. Ne? Mhm.
So ist es. Aber Und das heißt aber nicht jetzt klein beizugeben und mit ihm im Zimmer zu sitzen, wenn er raucht.
Na, um Gottes Willen.
Nein, ich meine, das wäre ja eine Möglichkeit. Das wäre klein beigeben. Er darf das machen und ich halte das halt aus.
Ja.
Und das meinen ja viele Menschen, wenn sie meinen, dass sie einen neuen Standpunkt einnehmen, dass sie sich jetzt unterwerfen unter den Punkt des anderen. Das meine ich aber gar nicht. Sondern Sie könnten zum Beispiel sagen, mein Lieber, das ist dein Leben. wenn du rauchst und wenn das zum Beispiel zur Folge hat, dass du früher stirbst oder so, dann finde ich das sehr traurig für mich, weil ich eigentlich gern mit dir zusammenlebe. Aber du wirst das wissen, was du tust. Und ich jedenfalls werde das nicht mich leiden lassen, indem ich da zusehe.
Ja? Und mich ärgere.
Das außerdem noch.
Ja, genau. Sondern
ich werde eben, wenn du rauchst, den Raum verlassen.
Ja, Raum sowieso, das wird draußen gemacht bei uns.
Ja, aber auch wenn das draußen gemacht wird, wenn du rauchst, bin ich nicht für dich da.
Na, das ist für mich eh schon klar, ja. Und ich kaufe auch ich liefere nichts, das muss alles selber.
Ja, nur schauen Sie, der Unterschied ist der, dass Sie das im Moment noch mit dem erhobenen Zeigefinger machen und sagen, du bist blöd und ich bin klug.
Ja? Das passt dann auch nicht, gell?
Eben, sondern Sie müssten sagen, dass ich gehe davon aus, dass du als kluger Mensch für dich das tust, was du für klug hältst.
Ja, genau.
Auch wenn das etwas ist, das ich aus meiner Sicht für mich für nicht klug halte.
Ja.
Okay? Trotzdem respektiere ich das und sage, du wirst das wissen und das ist okay. Und wenn ich spiele da zwar nicht mit, weil es aus meiner Situation nicht so ist, aber ich verurteile das auch nicht. Es ist dein Leben.
Das ist das.
Okay?
Nicht verurteilen, ja, genau.
Weil solange sie so vorgehen, ist es ja immer so, dass sie sagen, ich weiß es besser und du bist blöd. Okay? Und das mögen wir ja alle nicht.
Klar, na, das verträgt doch keiner, klar, und er auch nicht.
Es gibt so einen Spruch, keiner von uns mag belehrt werden.
Ja.
Aber lernen möchten wir vielleicht schon.
Ja, okay? Vielleicht.
Das heißt, wenn Sie gelassener damit umgehen, da fällt mir sogar noch ein Beispiel aus der Therapie ein, da kam eine Frau, die hatte auch das Problem, dass der Mann so viel raucht.
Ja.
Und sie wollte, er hat sogar gesagt, du, ich möchte weniger rauchen, hilf mir dabei. Und jetzt sagte sie ihm immer, wenn er eine Zigarette nahm, du wolltest doch nicht rauchen.
Ja.
Sie kam verzweifelt, weil er eigentlich immer mehr rauchte. Daraufhin wurde ihm in so einer Selbsterfahrungsgruppe war das geraten, lassen Sie ihn doch rauchen. Kümmern Sie sich doch nicht drum. Mal. Auch wenn er da vielleicht drum gebeten hat, die Hilfe war nicht richtig. Und dann hat sie das gemacht und hat dann der Gruppe nach einer gewissen Zeit erzählt, plötzlich raucht er nicht mehr.
Ach, das wäre ja ein schönes Ergebnis.
Na, wenn der Druck weg ist, hat er andere Entwicklungsmöglichkeiten. Solange sie Druck machen, ist das auch eine Machtfrage.
Ja, gut.
Ja?
Ja, verstehe.
Lassen Sie den Druck weg, dann kann sich was anderes entfalten, aber bitte nicht, es muss sich entfalten. Es
das
kann.
Wäre schön, wenn.
Es kann, ja, okay. Ja. Und wenn nicht, ist auch gut.
Genau, alles klar, lass uns verstehen. Ja, vielen Dank.
Bitteschön.
Wiederhören.
Wiederhören.
Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Eicher. Alles Gute, Gottes Segen. Aus Frankfurt, aus Hessen, Frau Schillmann.
Alles Gute, Gottes Segen.
Oh, Sie haben noch das Radio an. Können Sie das ausmachen?
Ja, hab schon ausgemacht.
Prima. Hallo, Frau Schillmann. Ja. Grüße Gott.
Ach, ich bin schon bei der Frau Böhle.
Ja, Sie sind schon hier bei Dr. Derbolowski live auf Sendung.
Ja, also mir geht's jetzt so, ich glaube und ich hoffe, dass ich jetzt den tollen Doktor da richtig verstanden habe. Und zwar bin ich schon länger in der Traumatherapie. Ich bin sehr gut versorgt mit einem wirklich guten Arzt. Weil ich habe auf der Traumastation halt Sachen erlebt, dass sich Frauen geschnitten haben, um sich zu erleben, also und auch sich zu spüren. Und ich habe es jahrelang nicht verstanden, weil ich das nicht gebraucht habe und habe dann aber mit meinem Therapeut, den ich halt schon jahrelang arbeite und der halt Spezialist ist für Traumatherapie, dann gesagt, ich verstehe das nicht, wieso müssen die sich schnippeln und das und jenes und hin und her. Und dann hat er zu mir gesagt, Frau Schlimmern, überlegen Sie mal, wo Sie sich wehtun tun, ohne sich zu schnippeln.
Ja.
Und das hat mir so geholfen, weil dann kam ich auf Sachen, wo ich mir weh tue, was ich mir einfach nicht erlaube oder wo ich mir nicht gut tun kann, weil es dann alle so, und irgendwie, das hat mir sehr geholfen. Und ich hoffe, ich habe Sie da richtig verstanden, dass dieser Schmerz einfach da ist, weil sich Menschen spüren, dass der wichtig ist.
Ja.
Dass sich Menschen auch spüren können und dürfen.
Ja.
Weil die meisten, habe ich das Gefühl, und ich habe ein bisschen Erfahrung, weil ich schon mehr wie einmal da war auf der Station, dass ich es dann verstanden habe. Und wenn man es versteht, kann man, glaube ich, also ich kann damit jetzt besser umgehen.
Das ist die Voraussetzung dafür, denn wenn man Dinge nicht versteht, dann kann man auch sowieso nichts damit machen. Ja.
Ja.
Das ist der erste Schritt, aber jetzt kommt dann der zweite natürlich, das in Handeln umzusetzen, diese Erkenntnisse, die man da hat und dieses Verständnis. Also verstehen ist, wenn man das vergleicht wie beim Essen, wie das Lesen der Speisekarte, dann versteht man, was es da gibt und wie das alles so ist.
Man weiß nicht, wie es schmeckt. Ja,
aber man ist noch nicht satt. Man ist vor allem nicht satt. Ja?
Nein, man weiß aber auch noch nicht, wie es schmeckt.
Das ist, kommt noch hinzu. Richtig. Ne?
Ja.
Das heißt, das Umsetzen in das Tun. Und das andere, was Sie gesagt haben, das ist schon so. Es gibt ja ein Krankheitsbild, wo ein schreckliches, wo Menschen Schmerzen nicht empfinden.
Ja, ich weiß, was Sie meinen.
Das ist nicht mit dem Leben vereinbar.
Ja.
Weil sie sich ja auch gar nicht beschützen.
Ja, ja.
Ja, wissen Sie, das ist ganz schrecklich. Da liegt die Hand auf die Herdplatte, auf die glühende Herdplatte und spürt keinen Schmerz, wundert sich nur, warum es so riecht.
Ja, ja.
Ja, ja, das sind schreckliche Dinge. Also kann man sagen, ohne Schmerz wäre es ja nun wieder auch nichts.
Ja.
Okay.
Ja, ich wollte nur noch ganz kurz sagen, ich bin jetzt einer von den Hochsensiblen, wo dieser Filter da nicht so gut funktioniert. Und ich habe wirklich jeden Tag Schmerzen und gebe das aber an Jesus ab. Und ich muss Ihnen sagen, das funktioniert so gut. Das finde ich auch so wichtig, auch wenn das vielleicht jetzt nicht zu Ihnen gehört, weil Sie da manchmal sagen, ja, man muss aber das, aber das hilft mir sehr, sehr, sehr.
Ja.
Die Verbundenheit mit ihm, der ja auch die Schmerzen getragen hat.
Ja, sehen Sie, das ist ja schon die Antwort auf das, was Frau Böhler zu Anfang auch fragte oder zum Thema machte. Kann man denn auch den Schmerz als Bestandteil von sich sehen?
Ja.
Ja, und wenn man das tut in der Form, dann ist das doch wunderbar.
Ja, ja, genau.
Seitdem kann ich nur zustimmen.
Geht es viel besser, wenn es auch manchmal nicht so ertragbar ist. Und das ist wieder, was die Frau Böhler auch gesagt hat und meiner Meinung nach am Anfang nicht so ganz verstanden hat, nicht böse sein. Weil wenn man das nicht selber erlebt hat, habe ich das Gefühl, kann man es auch nicht so gut jemand erklären.
Da haben Sie auch wieder vollkommen recht. Das, was man selbst erlebt, ist natürlich viel näher an einem dran, als das, was man vom Hören sagen kann.
Ja, weil man es nicht erlebt hat. Ja.
Nichtsdestotrotz ist es so, dass auch wenn man chronisch Schmerz hat oder solche Schmerzsituationen hat, wie Sie beschreiben.
Kommt von der Seele bei mir.
Moment, man kann sich ja damit sozusagen aus der Situation retten, indem man es eben Jesus in die Hand gibt und sagt, also ich kann da nicht weitermachen, aber es soll nicht dazu verführen, zu dem Fatalismus, dass man sagt, ich habe sowieso nichts zu tun, sondern man muss immer noch gucken.
Ich bin ja jahrelang Therapie.
Ja, das ist genau dann der Punkt. Und haben Sie sich denn schon ein bisschen mehr lieb gewonnen?
Ja, sogar so sehr, dass ich das so annehmen konnte, dass es mir, da komme ich gut mit zurecht, weil ich bin ja nicht umsonst jahrelang da beim Dr. Ebner, ich weiß gar nicht, ob Sie den kennen, eigentlich sehr bekannt. Naja.
Na gut.
Okay.
Herzlichen Dank.
Ja, und Ihnen aber auch.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Auf Wiederhören, Frau Spillmann aus Frankfurt. Gottes Segen auch für Sie und Ihren Lebensweg. Jetzt gleich geht's weiter mit Ihren Höreranrufen, doch zuvor verschnaufen wir bei Musik. Sie haben die Alltagswerkstatt eingeschaltet heute. Leid und Kummer, Strafe oder Hilfe? Leid und Kummer, das wissen Sie selber, liebe Zuhörer, bedrängen uns Menschen. Und ob er das als ungerechte Strafe erlebt oder als Hilfe, das ist die Frage, mit der wir uns heute hier in der Alltagswerkstatt beschäftigen. Wir suchen nach Wegen, das Bestmögliche aus Leid und Kummer, aus Bedrängnis zu machen. Und wir sind dabei, mit Ihnen dabei im Gespräch zu sein, denn so ist das in der Alltagswerkstatt, dass wir gemeinsam an einem Werkstück arbeiten und nach möglichen Antworten und Wegen suchen. Frau Schuster, Sie haben uns jetzt angerufen aus Waldkraiburg. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Böhler, grüß Gott, grüß Herr Bozulowski. Ich werde immer kritisiert und viel kritisiert und das löst bei mir einen seelischen Schmerz aus. Wie kann ich da reagieren?
Und das löst bei Ihnen Leid und Kummer aus,
natürlich. Ja, es löst Leid und Kummer aus.
Naja, das ist die Frage, wie Sie die Kritik sehen. Wie Sie wissen, ich meine, mal zunächst zu sagen, wenn das so ist, dann machen Sie da ganz schön viel mit. Das ist ja nicht so ohne. Da könnten wir jetzt die Frage nach einem Ausweg gucken. Und der Ausweg ist eine Betrachtungsweise. Bei Kritik sprechen wir von konstruktiver und destruktiver Kritik. Und konstruktive ist eine aufbauende Kritik, die uns hilft, uns weiterzuentwickeln. Und destruktive ist eine Kritik, die das Ziel hat, uns kaputt zu kriegen. So wie ich es erlebe, was Sie gesagt haben, erleben Sie die Kritik als etwas, das Sie sozusagen in Frage stellt, das Sie klein macht, dass sie Ihnen das Leben nun nicht gerade leichter macht. Aber Sie haben wiederum die Wahl, Ihren Standpunkt zu ändern, also Ihre Betrachtungsweise. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ganz egal, wie derjenige, der mich kritisiert oder diejenige das meint, ich nehme es an als aufbauende Kritik, die mir helfen soll, besser zu werden, dann wird es Sie nicht belasten, sondern dann werden Sie sogar Dankbarkeit empfinden.
Mhm. Ja.
Verstehen Sie?
Ja.
Die Frage ist, was machst du aus dem, was das Leben dir bietet? Richtest du es gegen dich oder nutzt du es für dich?
Ich habe schon mal einen Standpunkt geändert.
Ja.
Und dann beim nächsten Mal konnte ich dann nicht mehr den Standpunkt vertreten, weil ich ein Schlechtes erlebt habe. Und bin dann halt zu dem Treffen, was wir immer gehabt haben, nicht mehr hingefahren.
Naja, so ist das, so geht man mit den Dingen um. Aber die Frage ist, ist das wirklich nützlich für mich und sinnvoll? Und wenn ich jetzt eben sage, das hilft mir, das dient mir, ich nehme es dankbar an, dann wird es gar nicht so schwer fallen, das auch weiter zu vertreten.
Ja, gut, danke schön, Herr Bitter.
Also, anderer Standpunkt, andere Sichtweise.
Ja.
Okay?
Danke.
Viel Glück dabei.
Wenn Sie auch anrufen wollen, ich sage nochmal die Hörertelefonnummer hier in unserer Alltagswerkstatt 089 517 008 008. Und wenn Sie uns aus der Schweiz, Luxemburg, Österreich oder sonst einem Land anrufen möchten, die deutsche Vorwahl, das ist die 0049 und dann 89 517 008 008. Und die Studiorufnummer hat auch Manuela von Habsburg gewählt, die ich jetzt herzlich begrüße. Hallo und guten Morgen.
Guten Morgen, grüß Gott.
Ja.
Danke ich erstmal für diese kostbare Sendung, wenn sie auch wirklich einiges in einem aufwirbelt, wo man dann auch revoltiert manchmal innerlich.
Das ist der Sinn.
Das war gut, das arbeitet wirklich wunderbar mit. Aber möchte einfach jetzt bei der Fülle darauf nochmal eingehen, dieser Standpunkt, den man dann da fassen soll, neu ergreifen soll. Ich habe selbst bestimmt und jeder von uns ein Päckchen zu tragen immer wieder und merke, dass durch diese geistliche Führung, die man kriegt, durch den Glaubensweg, den man da geht, auch in dem Moment, denn das alles, glaube ich, ist irgendwo ein Wachstum im Glauben, das entstehen kann dadurch, wenn man in diese tiefe Schule von Kummer und Leid eingeführt wird, habe ich gemerkt, dass ich im Vergleich dann manchmal mit anderen Leuten schon so eine Stärke, innere Stärke geschenkt bekommen habe, durch das, dass ich Leid anders sehen durfte. Erstens, weil wir ein Riesenvorbild haben, diesen Jesus, der so viel getragen hat, wie wir alle miteinander nie tragen könnten. Und zweitens, durch das, dass er jedes Mal, ich habe mich auch immer vorher eingeklinkt, geistig in dieses mich einlassen, mich überlassen, auch total loslassen von jedem. Ich hab's im Griff, ich habe keine Angst oder was weiß ich, da kannst du ja mit dem Kopf nicht mehr richtig arbeiten in dem Moment. Das geht dann so über einen hinaus. Aber in dieses Übergeben, vor allem an die Mutter Gottes dann und an Jesus selber und an sein Leid und seine Wunden und sein Blut, habe ich am Schluss gemerkt, es war ja gar nicht so schlimm. Also er hat mir wirklich dann das abgenommen, was ich gar nicht fähig bin zu tragen. Er hat eine Stärke in mich gesetzt, die ich nicht selber machen kann, die ich erst merke, das kommt dann raus, wenn man wieder andere mittragen darf oder eben in Standpunkten anders sehen lernt, über den Tellerrand hinaus, wie es die Menschen ohne diesen Glauben oder die im normalen Alltagsgewusel dann stecken und mit Glauben sind und in dem Moment vielleicht verblendet ein bisschen sind von zu viel Sorge, wie man dann wieder helfen darf auch dadurch und weitergeben darf. Also man kriegt es auch nie für sich alleine geschenkt, wenn man überwinden kann, was Ängste, was Kummer oder annehmen und dann überwinden darf sozusagen.
Ja, das ist, sind mehrere Aspekte, die Sie gebracht haben. Vielen Dank. Shakespeare hat gesagt, teil das Leid oder fühl das Leid des anderen, das wird dein Leid mindern. Also das ist zum Beispiel schon mal ein interessanter Punkt. Der andere Punkt ist, mir klingt fast ein bisschen sehr bescheiden. Ich habe ja nichts gegen Bescheidenheit, aber Sie haben auch Ihren Beitrag dazu geleistet, indem Sie zum Beispiel diese Arbeit leisten, das tatsächlich zum Beispiel in Gottes Hand zu geben oder ihre Sichtweise so zu nehmen, dass sie es da aus Gottes Hand nehmen können. Ja? Ist verständlich, was ich meine?
Spiel, was hat sie mit ihrem Jahr getan? Die hatte wirklich bestimmt nicht die Ahnung, was auf sie zukommt, als sie dieses Jahr zum Engel Gabriel gesagt hat. Also war dann auch für sie diese Überwältigung mit Flucht, mit Verfolgung, mit alles, was die Menschen auch heute erleben dürfen. Sie kennt das ja auch alles im Endeffekt. Welches hier, wie also hat
die
sie
Gottesmutter.
Ja?
Der Anfang war ein bisschen weggeschnitten, Manuela.
Oh, verzeihung. Also ich rede von diesem Jahr der Mutter Gottes einfach auch vorweg. Dieses Vertrauen, das ist das Einzige, was Gott von uns braucht, dieses ja, ich mache das. Ich gehe jetzt da rein. Egal, ich laufe jetzt nicht wieder davon. Und selbst wenn ich davon gelaufen bin, dann kommt irgendwann vielleicht der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt möchte ich mal hinschauen. Aber wenn ich auch zitter, ja, aber mit deinem Ja zu dir, gehe ich jetzt mal los. Ich kann ja immer noch davon laufen.
Ja, ich würde dann, ich finde ja immer ein Haar in der Suppe, sagt Frau Böhler. Also ein Haar an der Suppe wäre das, was Sie gesagt haben, dass Gott und das Vertrauen braucht. Nein, das denke ich nicht, sondern ich denke, dass wir die Gnade haben, dass wir Gott Vertrauen schenken können und schenken dürfen und dass wir dafür etwas tun müssen. Und ich glaube eben, dass wir auch durchaus stolz auf uns sein dürfen für das, was wir tun, um dahin zu kommen.
Für das, was wir erlitten haben, um dahin zu kommen. Das ist tatsächlich das Leid ist uns am meisten da. Ich bin nicht durch mein freudiges Leben dahin gekommen. Das war mein Leid.
Naja, aber das ist auch so.
Soll Mut geben für andere, die jetzt leiden.
Ja, das ist schon richtig. Nur die Frage ist, man kann durch Angst wohin kommen und man kann durch Liebe wohin kommen.
Gott sei Dank.
Ich persönlich bevorzuge die Liebe. Also ich bevorzuge über Freude des Lebens noch mehr Freude zu entwickeln als über das Leid. Ich hätte es gern über die Freude. Nur dazu ist zu sagen, dass wir uns nicht so leicht bewegen. Und Leid und Kummer ist etwas, was uns bewegt. Ja?
Da, genau.
Genauso wie Angst bewegt uns. Das sind Motoren des Lebens. Das sind Lebensreize, die uns eher weiterbringen, als wir eben tatsächlich über die freudigen Dinge kommen.
Möchte vielleicht jetzt damit auch schließen, weil ich das merke, die anderen warten noch. Es geht darum, mir ist der Papst auch ein Riesenbeispiel, was das angeht, denn er hat ein paar Mal wissen lassen, sein Pontifikat mag nicht lange dauern, aber was er wünscht ist, dass wenn er irgendwas zustoßen würde, dass man ihm nicht weh tut. Das heißt, diese Ehrlichkeit, er hat aber auch ein tiefes Vertrauen zu all dem Übel, was jetzt da passiert, dass das nicht außerhalb Gottes Hand läuft, sondern doch trotzdem unter der Führung irgendwie dann wieder zum Guten kommen wird. Und dieses Denken macht aus, dass er überhaupt bestehen kann in dieser Zeit und mit all dem, was auf ihn da einströmt. Und genauso mit jedem Menschen kann es genauso gehen. Ich meine, einfach diese Haltung hat was Hochkarätiges.
Ja, das wollen wir
nicht
ihm auch.
Menschliches.
Wollen wir ihm auf keinen Fall absprechen. Ich meine, natürlich sind wir bestrebt und sagen, lieber Gott, lade mir nicht mehr auf, als ich tragen kann und als gut ist für mich. Und dass wir natürlich bestrebt sein sollen, Leid und Kummer zu vermeiden, ist, glaube ich, ein ganz menschlicher Zug. Ja?
Genau.
Nur wenn wir es zu viel vermeiden, dann kommen wir in das Wohlfühlen und wenn wir nur noch uns wohlfühlen, dann entwickeln wir uns nicht mehr.
Und
ich möchte noch an einen anderen Punkt dann kommen, dank Ihres Beitrags. Herzlichen Dank.
Wiederhören.
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 Nämlich zu einem Punkt kommen, Die Frage ist, wie kann man denn mit Kummer und Leid umgehen? Und hier fällt mir doch etwas auf, wenn Sie sich, was ich eben immer wieder höre, wenn jemand zum Beispiel zu einem anderen Menschen hinkommt, mit dem er befreundet ist, und dieser andere Mensch ist in schwerem Leid und Kummer und sitzt weinend zu Hause, dann nehme ich an, dass sie hingehen würden oder dass man hingeht und diesen Menschen in den Arm nimmt und tröstet und sagt, komm, ich bin bei dir und lass mal gucken und gemeinsam und so kriegen wir das hin. Ich glaube, da bin ich mit den meisten von Ihnen, gehen wir konform. Jetzt stellen Sie sich folgendes Beispiel vor. Ein Mensch ist so in einem Kummer und jetzt kommt ein befreundeter Mensch dazu und statt das zu machen, was wir eben gesagt haben, fängt er an, den anderen zu beschimpfen und zu sagen, sag mal, was bist du denn eigentlich für ein Mensch? Kummer, das ist ja richtig furchtbar und Menschen mit Kummer mag ich überhaupt nicht und mit dir will ich nichts zu tun haben. Sieh mal, sieh zu, wie du den Kummer loswirst, also hör auf zu weinen und all dies Ganze. Und erst wenn du wieder so bist wie normal, dann werde ich darüber nachdenken, ob ich mit dir noch befreundet sein will. Auch hier bin ich mir sicher, dass sie vielleicht sagen werden, das geht gar nicht, das ist ja ganz unmöglich, das ist brutal und so weiter. Und ich glaube auch, dass Sie mir zustimmen werden, dass dieses Verhalten den Kummer der betreffenden Person nicht mindern wird, sondern eher vergrößern wird. Sehen Sie auch so, Frau Böhler, nehme ich mal an.
Stimmt, eindeutig.
Ja, das ist eine klare Geschichte, nicht wahr? Mhm. Nun kann man sich so vorstellen, damit das plastisch wird, Kummer ist das Wort im seelischen Bereich für Schmerz im körperlichen Bereich. Und ich erlebe eben tatsächlich, dass viele Menschen, wenn sie Schmerzen haben, das gilt aber eben auch für Kummer und Leid, dann so mit dem Bereich umgehen, wie sie eben gesagt haben, dass es unmöglich ist. Ein Beispiel. Ein Mensch kommt zum Arzt, weil die Schulter wehtut und er sagt, diese blöde Schulter da tut weh. Mach sie in Ordnung. Okay? Nun haben wir ja gerade gelernt, Schmerz ist Ausdruck von Kummer. Oder ist ein anderes Wort für Kummer. Das heißt, was hat eigentlich diese Schulter, die im Übrigen auch noch die Schulter des Betreffenden ist, also seine Schulter? Da muss man sagen, diese Schulter hat Kummer. Und wie geht der Betreffende jetzt mit der Schulter um? Tröstet er sie, geht er hin und sagt, ach du liebe Schulter, dutzi dutzi, ich stehe dir bei, gemeinsam, so was sie vorgeschlagen hatten, so trösten. Oder macht er nicht gerade das, dass er sie beschimpft? Und da sehen wir, er beschimpft sie ja, dann stellt sich natürlich die Frage, wie soll denn dann die Schulter besser werden?
Also er beschimpft sie, weil er auch sagt, Mensch, es wird doch wieder gesund, ich will das jetzt loswerden und weil er nur ums Loswerden bemüht ist.
Nein, wie mit der Freundin. Die Schulter hat Schmerzen, sie hat Kummer, okay? Und jetzt kommt er hinzu und beschimpft die Schulter, wieso sie jetzt versagt, wieso sie ihm diese Schmerzen bereitet und mit ihr will er nichts zu tun haben, solange sie Schmerzen hat, soll gefälligst sehen, wie sie es in Ordnung bringt. Und dann eventuell werden wir wieder miteinander reden, okay? Und das war das Verhalten, was alle gesagt oder was wir hier so gefasst haben als, so geht's ja nun gar nicht, okay? Und der Vorschlag, dem sie alle zugestimmt hatten, beziehungsweise wie sie es machen würden, war, beim anderen Menschen würde man dann hingehen und ihn in den Arm nehmen und trösten. Also wollte ich Ihnen diese Möglichkeit bei Schmerzen in Körperregionen, aber auch bei seelischen Schmerzen hingeben, dass man eben statt diesen Teil nun abzulehnen, zu beschimpfen, nicht haben zu wollen, unzufrieden zu sein, natürlich auch sich genauso überlegen kann, dass das ein Bereich ist, der nun gerade besonders viel Zuwendung braucht und ihm diese Zuwendung zu geben. Denn das ist eigentlich dann die Voraussetzung, dass der Schmerz auch wieder weggeht, wie wir im Beispiel gesehen haben. Denn wenn diese Freundin beschimpft wird, dann wird deren Kummer nicht kleiner, sondern eher größer. Es war ein kleines praktisches Beispiel, wie man auch mit Kummer und Leid umgehen kann. Ja, ganz egal, ob man es nun als Strafe, als gerechte oder ungerechte Strafe oder als nützliche Hilfe oder unerbetene Hilfe sieht, das spielt dabei keine Rolle.
Wir haben noch eine Hörerin, die ich jetzt zum Schluss noch reinnehmen möchte, nämlich von der Nordsee rufen Sie uns an, Frau Greusler. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte jetzt auch etwas Kritik anbringen und möchte aber auch keinen verletzen, Herr Dobolowski.
Das können Sie wahrscheinlich nicht.
Denn die eine Frau, ich glaube die Vorgefängerin, die schien mir sehr schüchtern zu sein. Und es war auch ganz kurz das Gespräch. Sie wurde kritisiert und sie sagten, sie soll es ja annehmen oder irgendwie in diese Richtung. Ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau. Ich hatte gedacht, dass sie vielleicht ermuntert werden müsste, zu überlegen, ist die Kritik richtig oder falsch? Sie kann doch nicht jede Kritik annehmen. Man kann ja nicht jede Beleidigung annehmen. Und sie hätte meines Erachtens gestärkt werden müssen, wenn du die Kritik nicht für richtig findest. Und dann lass dich nicht klein machen. Aber du kannst es ja annehmen. Oder du kannst sagen, dass es dir jetzt leid tut, ja?
Ja.
Also ich habe eine ungerechte Kritik schon ertragen müssen. Und ich hätte es für meine Person ertragen, aber weil mein kleiner Enkelchen dabei stand, da war ich sehr verletzt. Und da habe ich dann später zu diesen Menschen gesagt, wenn sie es vor Erwachsenen gemacht hätten, wäre mir es egal gewesen, aber vor meinen kleinen Enkel. Und da habe ich meinen Schmerz ihm gesagt. Und da sagte er zu mir, und das fand ich nachher wunderbar, also wenn nochmal der Enkel kommt, dann kommen, dann rufen Sie mich an, dann werde ich mich vor Ihrem Enkel bei Ihnen entschuldigen. Und das hat die ganze Sache für die ganze Zeit, wo wir noch zusammen gearbeitet haben, hat das einfach gehalten. Auch wenn wir immer wieder mal hintereinander kamen, aber dieses hat gehalten. Und diese Frau, die kann nicht jede Kritik gleich annehmen, das geht gar nicht. Ich werde auch oft noch kritisiert. Da überlege ich, halte ich das für richtig oder nicht für richtig? Ich nehme es zwar hin, aber ich kann nicht jede Kritik für richtig halten.
Ja, also erstens mal möchte ich mich herzlich bedanken bei Ihnen für die Kritik. Denn Alltagswerkstatt heißt ja nicht, ich sage etwas und alle sind der gleichen Meinung. Dann würden wir nämlich überhaupt nicht weiterkommen. Sondern wir fordern ja geradezu heraus, dass Sie auch sagen, was Sie an dem, wie wir es sehen oder wie ich es sehe, vielleicht eben nicht gut finden. Das finde ich außerordentlich wichtig, damit, weil ich bin auch nicht der Meinung, dass ich allein die Weisheit kenne. Also insofern kann mich zum Beispiel Kritik nicht verletzen, sondern ich mache eben das, was ich dieser Dame geraten habe. Ich gehe grundsätzlich bei jeder Kritik davon aus, dass sie mir nützen soll. Das ist die Haltung, mit der ich sie annehme. Und der zweite Punkt ist natürlich dann der, was mache ich aus der Kritik? Will ich jetzt, also wenn ich jetzt annehme, der andere bringt mir Kritik und ich sage jetzt, das macht er, weil er mir helfen will, besser zu werden. Dann muss ich mich selbstverständlich mit dem Inhalt beschäftigen und dann komme ich zum Beispiel zu dem Ergebnis, dass ich diese Kritik zum Beispiel als richtig sehe und dann was verändere bei mir oder als nicht richtig sehe, dann sage ich, das ist seine Sicht. Ich bin dankbar, dass er sich bemüht hat, mir zu helfen. Aber also ich ziehe daraus keinen Profit. Das heißt, das, was Sie jetzt gesagt haben für mich, das ist der zweite Punkt. Das eine ist eine Haltung, mit der ich der Kritik gegenübertrete. Und das andere ist, wie ich mich mit dem Inhaltlichen auseinandersetze. Und das Beispiel, was Sie gebracht haben, zum Beispiel, dass wenn man vor anderen Leuten irgendwie kritisiert wird, unfair kritisiert wird, wenn man das so erlebt und man das dann anspricht, dann stellt man manchmal eben fest, so wie Sie in diesem Falle auch, dass der kritisiert hat, das ganz anders gemeint hat, sondern dass er eben da eigentlich ihn positiv gegenüberstand, eigentlich ihnen helfen wollte. Denn wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätte er nicht so bereitwillig gleich gesagt, okay, das möchte ich wieder in Ordnung bringen.
Verstehe ich jetzt leider nicht ganz, aber das kann ich noch mal drüber nachdenken.
Sie meinen den letzten Punkt?
Ja, den letzten Punkt verstehe ich nicht ganz.
Wenn jemand Sie unfair kritisiert, okay, und Sie sagen, ich fühle mich unfair kritisiert und er hat es so unfair gemeint, dann wird er kaum zu Ihnen kommen und sagen, okay, das war unfair, ich bitte, werde um Entschuldigung bitten.
Also, ja, ja.
Ja? Das heißt, er wird nur um Entschuldigung bitten, wenn er aus seiner Sicht diese Kritik eigentlich positiv gemeint hat. Und dann erlebt, dass das ganz anders verstanden wird, als er es gemeint hat.
Ja.
Okay? Mhm. Kann man ja nochmal drüber nachdenken.
Genau. Und ich hoffe, dass diese Frau auch diese, es hat mir einen Stich ins Herz gegeben, weil ich dachte, die läuft in die Irre jetzt. Ja, die kann auch mal, die gerade bei schwachen Menschen oder die schüchtern sind, wir kriegen oft, die werden manchmal sogar gemobbt, ja. Das kann man dann nicht alles annehmen. Das muss man ja erkennen, ist die Kritik.
Schauen Sie, das sehe ich eben anders. Ich meine, man muss es lernen, es anzunehmen und dann was draus zu machen. Weil wenn ich mich verletzt fühle, wenn ich das Gefühl habe, andere wollen mir Schlechtes, dann komme ich in eine Verteidigungsposition und in der Verteidigungsposition kann ich mich schlechter wehren, als wenn ich in einer Position der Stärke bin.
Genau.
Aber unterm Strich stimme ich Ihnen an der Ecke vollkommen zu, dass natürlich, wenn jemand mich kritisiert, der gar nicht weiß, was für Motive ich habe und so weiter, und da wird oft Dinge kommen, die ich nicht als fair finde, und das soll ich dann auch nicht auf mir sitzen lassen. Da sind wir uns völlig einig.
Wie man mit der Kritik umgeht, das ist ganz wichtig.
Ja.
Aber mit dem Inhalt
auch.
Auch.
Und, aber das hat doch auch was mit einer Ich-Stärke zu tun, und in diese Ich-Stärke komme ich doch auch durch Erfahrungen hinein und durch Entwicklung.
Das kann man auch kommen. Ich gehe jetzt mal bei uns hier nur davon aus, dass eine Frage ist, aus welcher Haltung nehme ich das an? Und das, was die eine Dame gesagt hat, in dem Moment, wo ich mich zum Beispiel von Gott geliebt fühle, dann ist es schon sehr schwer, sich überhaupt noch Kritik schwer zu nehmen. Weil wenn Gott mich in Ordnung findet, dann ist das einfach der Obermeister, der es besser weiß als alle anderen. Aber wie gesagt, ein Werkstück, und wir sind nicht, wollen ja eigentlich nicht das endgültig und die Wahrheit zum Schluss bringen und so weiter, sondern wir wollen das, wie die eine Hörerin auch sagte, als Anstoß nehmen, selber mal über diese Dinge wieder nachzudenken, unser Bewusstsein zu schärfen darin und jetzt für uns zu dem, für uns selbst, für jeden Einzelnen selbst annehmbaren und sinnvollen Handeln zu kommen. Und das muss überhaupt nicht das sein, was ich als sinnvoll empfinde. Das kann für jeden das sein, was er für sich empfindet. Okay?
Dankeschön, Frau Kreuzler, jetzt für Ihren abschließenden Anruf.
Ja, ich höre, wir sind schon wieder am Ende der Zeit. Ist ja sehr schade, weil es doch immer an den Themen so viel Interessantes gibt, was man machen kann und sehen kann. Ich denke, es kommt einfach darauf an, dass wir uns die Stärke verschaffen, dass wir dazu beitragen, wirklich dankbar an allen Dingen zu sein. Und dabei müssen wir wissen, das, was wir in der Hand haben, ist das, wie wir die Dinge sehen, welchen Aspekt wir betrachten, welchen wir nutzen. Und so kann Kummer und Leid von uns als eine Hilfe fürs Leben gesehen werden oder als eine ungerechte Strafe. Sie können sich selbst ausmalen, was dann das Ding für Sie ist. Und Eduard Mörike hat das sehr schön in eine Zeile gefasst. Sie heißt: Herr, schicke, was du willst, ein Liebes oder Leides, ich bin vergnügt, da beides aus deinen Händen quillt.
Dankeschön, Herr Dr. Derwolowski. Danke Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch für Ihre Anrufe, besonders für Ihr Mitarbeiten in der Alltagswerkstatt, für die verschiedensten Aspekte, die wir angesprochen haben. Mir hat gut gefallen, als Stichwort die Einführung in die Schule von Kummer und Leid, dass wir uns von Gott selber in diese Schule hineinführen und durchleiten lassen und ja mit Wissen vielleicht auch aus der Psychologie, die wir uns zu eigen machen, die Erforschung der Seele des Menschen, aber gehen wir mit Gottvertrauen und mit Gott, unserem Vater, zusammen durch Alltagssituationen durch die Schule von Kummer und Leid, wie Frau von Habsburg es genannt hat, sodass es unser Leben bereichert und uns hinführt zu wahrem Lebensglück, zu wahrer Lebensfreude. Möchten Sie diese Sendung noch einmal hören, liebe Hörerinnen und Hörer, dann klicken Sie doch auf unsere Homepage www.horeb.org in der Rubrik Lebenshilfe, Leben in Beziehung finden Sie die Sendung genau, finden Sie die Sendung oder rufen Sie unseren CD-Dienst an 08328 921 120. Der CD-Dienst, der Hörerservice gibt Ihnen Auskunft rund um Radio Horeb und auch unsere Gesprächsgäste, die wir zu Gast haben. Herr Dr. Jakob Derbolowski aus Germering bei München ist tätig in eigener privater Praxis. Er ist Autor von zahlreichen Ratgeberbüchern. Informationen dazu gibt Ihnen der Hörerservice unter 08328 921 110. Mein Name ist Sabine Böhler. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.